hat die Erwartung für heute Abend. Ich glaube, dass diese erste Lehreinheit zum Thema Gaben des Geistes, die wir gemacht haben, über das Eifern nach den Gaben eine enorm wichtige Lektion war. Deswegen, wenn du damals nicht dabei warst und du möchtest in den Geistesgaben wirken, du möchtest wachsen in den Gaben des Geistes, dann hol dir unbedingt diese CD. Denn was ich dort gesagt habe, das gilt für alle Gaben des Geistes, für alle. Wir müssen, wir sollen nach den Gaben eifern. Diese Gaben werden nicht einfach auf uns fallen. Diese Gaben werden nicht einfach über uns kommen, weil es dem Heiligen Geist wohlgefällt. Es hilft nichts im Zusammenhang mit den Gaben des Geistes, dass du ein heiliges Leben führst. Viele Menschen führen ein heiliges Leben und wirken überhaupt nicht in den Gaben des Geistes. Nun, natürlich hilft es auch nichts, wenn du ein unheiliges Leben führst. Ja, verstehe mich richtig. Damit möchte ich nur sagen, die Auswirkung der Gaben des Geistes ist nicht so sehr von deinem Wandel abhängig, als vielmehr von deinem Hunger. Als vielmehr von deinem Eifern um diese Gaben. Ich meine, die Gemeinde in Korinth ist ein Paradebeispiel dafür. Eigentlich schade, dass sie es so verpatzt haben. Denn in vielen evangelikalen Kreisen, kann ich mich erinnern, habe ich schon gehört, das Argument, ja, die Korinther, das waren ja alles geistliche Babys. Das waren ja alles fleischliche Eimer. Und die haben quasi das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Dabei lobt Paulus sie für ihren Eifer in den Gaben. Dabei lobt er sie dafür, dass sie an keiner Gabe, an keiner Gnadengabe irgendeinen Mangel haben. Das vergessen diese Leute dann gern. Aber es wäre an sich angenehm gewesen, wenn die Korinther ein bisschen geistlich reifer gewesen wären. Dann könnten wir sie noch besser als Beispiel benutzen. Aber wir können sie als Beispiel benutzen, insofern, dass sie eben eiferten um diese Gaben. Paulus hat sozusagen in 1. Korinther 12 nur das erklärt und das kategorisiert, was bei ihnen sowieso stattfand. Paulus musste den Korinther nicht sagen, jetzt ist aber gut, jetzt fangen endlich mal an mit deiner Gabe. Sondern er kategorisiert und katalogisiert das, was sie bereits getan haben. Alles klar? Okay. Geh hinter mich, Teufel. 1. Korinther 12, Vers 10. Einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister. Heute Abend geht es um die Gabe des Geistes, die man die Unterscheidungen der Geister nennt. Und beachte auch hier, wie auch bei den Gaben der Heilungen, dass das Wort Unterscheidung in der Pluralform steht, also in der Mehrzahl. Hier ist von Unterscheidungen die Rede. Weil es viele Gelegenheiten gibt und viele verschiedene Arten von Geistern, auf die diese Unterscheidung zutrifft. Deswegen Unterscheidungen. Du fragst dich, warum kommen wir heute Abend bereits zu dieser Gabe? Nach dem Wort der Erkenntnis, nach dem Wort der Weisheit, würde eigentlich eine andere Gabe drankommen hier in dieser Auflistung. Aber wir haben auch schon ziemlich am Anfang gesagt, man kann die Gaben des Geistes, die neun, in drei Gruppen einteilen, nämlich in die Offenbarungsgaben, das sind Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis und die Gabe der Geisterunterscheidung oder die Unterscheidungen der Geister eben. Dann gibt es die sogenannten Kraftgaben, das sind Wunderwirkung, Glaube, die Gaben der Heilung und die Sprachengaben, das sind Zungenrede, die Auslegung der Zungenreden und Weissagung. So kann man diese Gaben einteilen. Und damit wir diesen ersten Teil, diese erste Gruppe heute Abend abschließen, kommen wir eben zu den Unterscheidungen der Geister. Nun, was ist das für eine Gabe? Das klingt ein bisschen spooky, könnte man sagen. Unterscheidungen der Geister. Die zentrale Wahrheit, die ihr euch merken könnt in diesem Zusammenhang, ist folgende. Die Unterscheidung der Geister gewährt uns Einblick in die geistliche Welt. In der Folge werde ich der Einfachheit halber von der Unterscheidung der Geister reden und nicht jedes Mal von den Unterscheidungen der Geister. Gewährt uns Einblick in die geistliche Welt. Und zwar sowohl in die positive geistliche Welt als auch in die negative. Viele Leute haben die falsche Vorstellung, dass diese Gabe sich ausschließlich auf den dämonischen Bereich bezieht. Aber Kenneth Hagin und auch andere sagen immer wieder, dem ist nicht so. Sondern diese Gabe der Unterscheidung der Geister gewährt uns allgemein Einblick in die geistliche Welt. Du könntest zum Beispiel durch die Wirksamkeit dieser Gabe heute Abend sehen, was um dich herum vorgeht in der geistlichen Welt. Wenn du das könntest, würdest du sehr wahrscheinlich wahrnehmen, dass hier einerseits Engel sind, die Engel Gottes, die himmlischen Heerscharen. Es sind hier Engel. Es gibt Millionen und Abermillionen von Engeln. Myriaden. Ich weiß nicht genau, wie viele das sind. Millionen und Abermillionen, wahrscheinlich Milliarden von Engeln. Die Bibel lehrt uns, dass ein Drittel der Engel gefallen ist, zusammen mit dem Erzengel Luzifer. Luzifer, der heute der Satan ist, war einmal ein Erzengel Gottes. Wir lesen in der Bibel genau von drei Erzengeln. Und Luzifer war einer von ihnen. Ein Drittel von den Engeln fiel. Aber die anderen zwei Drittel sind lebendig und wohlauf und dienen Gott und seinem Zweck und seinem Reich. Halleluja. Und damit auch uns. Im Hebräerbrief lesen wir, dass die Engel dienstbare Geister sind, die ausgesandt sind zum Dienst an denen, die das Heil erben. Bist du einer, der im Begriff steht, das Heil zu erben? Vollumfänglich. Du hast bereits das Heil ererbt, in dem Sinne, dass du errettet worden bist. Du wirst noch in ganzer Umfänglichkeit das Heil erben am Tag, wenn der Herr Jesus zurückkehrt. Und unterwegs dorthin, Halleluja, bist du nicht allein, sondern die, die mit uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Halleluja. Wisst ihr, manchmal ist es so in christlichen Kreisen, dass der Teufel auf ein Podest gestellt wird. Alle reden davon, wie groß der Teufel ist, was der Teufel alles tun kann. Und wie der Teufel aktiv ist in der Welt. Und wie wir uns in Acht nehmen müssen vor Okkultismus und Esoterik. Und wie wir achten müssen darauf, dass nicht irgendwelche Hexenzirkel gegen uns beten. Und so weiter und so fort. Und wie Menschen ihr Leben verloren haben, die sich gegen solche Kreise gewandt haben. Und das Ganze in eine blutige Schlacht ausgearbeitet ist. Ich glaube nicht die Hälfte davon. Denn größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Halleluja. Und wenn dir das nicht genügt, dann denk an die zwei Drittel der Engel, die auf unserer Seite sind. Wenn also die Gabe der Unterscheidung der Geister heute Abend in dir aktiv ist, dann könntest du zum Beispiel, nun das muss nicht so sein, ja, das ist nur ein Beispiel, dann könntest du sehen, was in der geistigen Welt, in der geistlichen Welt um dich herum vorgeht. Du könntest die Engel sehen, du könntest aber sehr wahrscheinlich auch Dämonen sehen. Nun, was ich vorhin gesagt habe, wir müssen draußen bleiben, ja, das ist natürlich eine Art Idealbild. Du könntest fast sagen, ein Wunschtraum. Wir werden nie so weit kommen, dass keine Dämonen mehr hier drin sind, die irgendwie versuchen, den Gottesdienst zu stören oder einzelne von euch zu stören oder was auch immer. Teilweise mag es auch so sein, dass diese Geister mit Menschen hereinkommen. Ihr Handeln, ihr Wirken ist meistens an Menschen gebunden. Ich glaube, es ist ein Mythos, dass es Spukhäuser gibt, in dem Sinne, dass Dämonen in Häusern wohnen. Davon liest du in der Bibel nichts. Sondern Dämonen sind abhängig von menschlichen Aktivitäten. Wenn sie irgendwo nicht geduldet werden, wenn sie irgendwo kein Futter mehr haben, in Anführungszeichen, dann was sollen sie dort noch? Einblick in die geistliche Welt. Nun, diese Gabe ist eine wichtige Gabe. Nicht, dass du dauernd sehen musst, was um dich herum vorgeht. Ich glaube, dass der Herr diese Gabe nur sehr dosiert einsetzt, damit wir nicht, wie soll ich sagen, einen falschen Fokus bekommen. Gott hat sich festgelegt, in diesem natürlichen Bereich zu wirken. In diesem natürlichen Bereich auf übernatürliche Art und Weise zu wirken. Wir müssen nicht dauernd uns in geistlichen Sphären in diesem Sinn bewegen. Aber manchmal ist es wichtig und kann es wichtig sein, dass wir durch die Gabe der Unterscheidung der Geister solche Einblicke bekommen und uns der Realität dessen bewusst werden, was um uns herum vorgeht. Aber wie gesagt, wir sollten uns nicht zu sehr auf den negativen Bereich konzentrieren, sondern jedes Mal, wenn du einen Engel siehst, dann ist diese Gabe in deinem Leben aktiv. Dann hast du einen Einblick in die geistliche Welt bekommen. Und wir alle möchten lieber Engel sehen als Dämonen. Amen. Ich bin nicht sehr scharf darauf, Dämonen zu sehen. Die können mir gestohlen bleiben. Nun, wenn der Herr will, dass ich sie sehe, okay, dann wird es einen Zweck haben. Aber ich bin nicht darauf aus, Dämonen zu sehen. Irgendwo. Wisst ihr, manchmal gibt es solche Moden, wo dann im Leib Christi hinter jedem Busch ein Dämon gesehen wird. Ich kann mich erinnern an eine Zeit und an eine bestimmte Person, der ich einiges zu verdanken habe, aber die wiederum auch sehr vieles falsch gemacht hat. Und diese Person sah überall Dämonen. Überall. Jedes Papierfetzelchen auf der Straße konnte von einem Dämon besessen sein. Jedes Buch in deinem Regal war ein potenzieller Dämonenträger. Weißt du, wenn du einen solchen verkehrten Fokus bekommst, dann pass auf, dass du nicht Gott und den Heiligen Geist und seine Engel und den Herrn Jesus Christus aus den Augen verlierst und einen falschen Fokus hast, eine falsche Ausrichtung für dein Leben. Diese Gabe schließt die Reihe der sogenannten Offenbarungsgaben des Heiligen Geistes ab. Diese Gabe ist voll und ganz übernatürlich. Sie entscheidet sich von den anderen beiden Offenbarungsgaben, indem, dass sie voll und ganz übernatürlich ist. Das Wort der Erkenntnis, das Wort der Weisheit sind in ihrer Wirkung auch übernatürlich, aber sie beziehen sich nicht unbedingt auf übernatürliche Dinge. Sie sind übernatürliche Wirkungen, aber sie werden oftmals Dinge im natürlichen Bereich, Umstände im natürlichen Bereich, Menschen, die sich im natürlichen Bereich bewegen, ansprechen, ihre Umstände aufdecken oder zu ihren Umständen reden. Aber die Gabe der Unterscheidung der Geister ist sowohl eine übernatürliche Wirkung, als auch hat sie einen übernatürlichen Gegenstand, mit dem sie sich beschäftigt, nämlich Geister. Geister sind übernatürliche Wesen. Die Gabe der Unterscheidung der Geister zeigt durch ein Wunder den wunderbedingten Ursprung eines Zeichens und gibt unfehlbar an, ob das stattgefundene Wunder vom Himmel oder von der Hölle herrührt. In der Vorbereitung auf diesen Abend habe ich das Kapitel in diesem Buch gelesen hier über die Gabe der Unterscheidung der Geister. Harold Horton, die Gaben des Geistes. Katharina hat schon daraus zitiert, ich auch. Sein wunderbares Buch, ein sehr ausführliches Buch über die Gaben des Geistes. Leider ist es vergriffen. Ich habe das aus dem Brockenhaus und vielleicht kannst du dort irgendwann auch ein Exemplar ergattern. Ich habe heute herausgefunden, dass eine Neuauflage geplant ist vom Leuchter Verlag, aber sie wissen noch nicht wann. Ein sehr gutes Buch und er schreibt sehr vieles über diese Gabe und er bezieht sie vor allem auf die Unterscheidung der Wirkungen bestimmter Geister. Darin unterscheidet er sich ein bisschen von dem, was Hagen sagt. Hagen betont sehr auch diesen Bereich von in den geistlichen Bereich hineinsehen. Bei ihm geht es mehr um die Unterscheidung der Wirkungen verschiedener Geister. Nun, das ist natürlich auch eine primäre Ebene, auf der diese Gabe wirkt. Nämlich, dass du unterscheiden kannst, von welchem Geist, von was für einem Geist ist ein bestimmtes Wunder, eine bestimmte Wunderwirkung gekommen. Denn wie ihr sehr wahrscheinlich alle wisst, ist nicht jedes Wunder ein göttliches Wunder. Sondern die Bibel redet ganz klar davon, dass übernatürliche Wirkungen von zwei Seiten herkommen können. Und dass der Teufel auch versuchen wird, durch die Manifestation im übernatürlichen Bereich die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, wenn möglich sogar der Christ. Und dass er nichts unversucht lassen wird, auf diesem Weg auch selbst in christliche Gemeinden einzudringen und dort durch nicht vorgetäuschte Wunder, sondern durch reale Wunder, aber von der verkehrten Seite, die Aufmerksamkeit von Gott wegzulenken und auf sich zu lenken. Und hier ist ein hauptsächlicher Punkt, ein primärer Punkt, wo diese Gabe der Unterscheidung der Geister ansetzt. Nämlich, dass wir durch übernatürliches Wissen Gottes, durch Hineinsehen in den Bereich des Geistes, wissen können, in dem Moment, wo eine Manifestation stattfindet, von welchem Geist her diese Manifestation kommt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Denn es gibt viele Manifestationen von Geistern, die du manchmal kaum unterscheiden kannst. Wo du im ersten Moment nicht sagen kannst, ja, das ist doch völlig klar, das ist vom Teufel. Da wird ja offensichtlich der Teufel verherrlicht. Der Teufel wird sicher nicht in einer christlichen Gemeinde oder in einer christlichen Versammlung auftreten mit Hörnern, Pferdefuß und Schwanz. Sondern wie Paulus sagt in 2. Korinther 11, versteht es der Feind, sich als ein Engel des Lichts zu verstellen. Es kann also sehr gut sein, dass du auf deiner geistlichen Pilgerreise Manifestationen begegnest, die den Anspruch erheben, wir sind von Gott. Wir läuten eine neue Welle des Heiligen Geistes ein. Wir begleiten und sind Auswirkungen einer neuen Bewegung, eines neuen Handeln Gottes in dieser Zeit. Und nun versteht mich richtig, das gibt es. Es gibt ein immer wieder neues Wirken des Heiligen Geistes. Und wir sollten uns davor hüten, immer gleich das Kind mit dem Bade auszuschütten. Und immer wenn irgendwo etwas Neues aufbricht, gleich zu sagen, da habe ich den Heiligen Geist. Wir sind jetzt seit 40 Jahren Christen. Seit 50 Jahren sind wir dabei. Wir haben es gesehen, wir wissen, wie der Karren läuft. Viele sind so. Wir wissen, wie sich der Heilige Geist manifestiert. So sicher nicht. Lachen im Heiligen Geist, das gibt's doch nicht. Wer hat denn sowas schon mal gehört? Wir müssen unterscheiden zwischen Unwissenheit und Vorsicht. Du kannst manchmal aus Unwissenheit dich gegen echte Manifestationen des Geistes wenden und wirst dabei der Segnungen beraubt, die mit diesen Manifestationen des Geistes einhergehen. Studier deine Bibel und du wirst sehen, dass Gott selbst im Himmel sitzt und lacht über seine Feinde. Du wirst verschiedenste Stellen finden in deiner Bibel, wo davon die Rede ist, dass wir lachen sollen, dass wir uns freuen sollen. Hiob 5, Vers 22, über Verwüstung und Hunger werde ich lachen. Über Verwüstung und Hunger werde ich lachen. Ha, 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 ha. Du musst im Geist sein, um lachen zu können über Verwüstung und Hunger. Das ist nicht etwas, das du im Natürlichen tust. Also gibt es ein Lachen im Geist. Du musst im Geist sein, um über solche Dinge lachen zu können. Aber es gibt eben auch diesen anderen Bereich, den ich gerade angedeutet habe. Manifestationen, die vorgeben, vom Heiligen Geist zu sein, die vorgeben, Gott zu verherrlichen, aber ganz leicht und sukzessive in eine andere Richtung weisen. Und das Schlimme dabei ist, dass manchmal solche Manifestationen und solche Manifestationen im selben Gottesdienst stattfinden können. Ich habe Videos gesehen vom Wirken des Heiligen Geistes in einer bestimmten Stadt im nordamerikanischen Kontinent, ich sage nicht wo, nenne keinen Namen, wo ganz klar ein Wirken des Heiligen Geistes zu sehen war. Und gleichzeitig gab es Manifestationen auf diesem Video festgehalten, wo man nur sagen kann, where in the Bible have you read this? Wo in der Bibel hast du davon schon gelesen? Wo Menschen bellen wie Hunde. Wo Menschen brüllen wie Löwen. Wo Menschen sich auf den Boden winden wie Schlangen. Und das sollen angeblich Manifestationen des Heiligen Geistes sein? Ein Mann, der sehr stark im Heiligen Geist wirkt, Rodney Howard Brown, hat eine gute Regel gefunden, wie man das Wirken des Geistes, das echte Wirken, unterscheiden kann von einem falschen Wirken des Geistes. Nämlich folgendes. Alles, was du als Mensch im Natürlichen tun kannst und tust, das kannst du auch im Geist tun. Kannst du im Natürlichen lachen? Amen, dann kannst du auch im Geist lachen. Kannst du im Natürlichen weinen? Dann kannst du auch im Geist weinen. Kannst du im Natürlichen frohlocken und jauchzen und jubeln? Dann kannst du es auch im Geist tun. Kannst du im natürlichen Bereich tanzen? dann wirst du es auch im Geist tun können. Kannst du im natürlichen Bereich dich winden und bewegen wie eine Schlange? Es sei denn, du bist ein Akrobat, kannst du es nicht. Kannst du bellen wie ein Hund? Höchstens als Komiker. Kannst du brüllen wie ein Löwe? Nur wenn du eine sehr theatralische Ader hast. Versteht ihr den Unterschied? Aber wir verherrlichen den Löwen vom Stamme Judas und deswegen brüllen wir wie ein Löwe. Ja, bist du selber der Löwe vom Stamme Judas? Lass ihn doch brüllen, wenn er brüllen will. Hallo? Aber weißt du, wir sind ein prophetisches Volk, wir brüllen wie die Löwen. Seht ihr, hier kommt diese Gabe ins Spiel. Hier kommt diese Gabe auf den Plan. Und weißt du, in vielen dieser Bereiche brauchst du nicht einmal unbedingt diese Gabe in Aktion. Sondern es gibt auch das, was man geistliche Unterscheidungsfähigkeit auf der natürlichen Ebene nennen könnte. Du brauchst nicht die Gabe der Unterscheidung der Geister in Aktion, um skeptisch zu werden, wenn jemand brüllt wie ein Löwe oder bellt wie ein Hund. Sondern du musst nur eins und eins zusammenzuzählen, um zu merken, hier kann irgendetwas nicht stimmen. Aber dennoch ist es auch in solchen Fällen manchmal gut, wenn du die Gabe der Unterscheidung der Geister in Aktion hast. Denn dann kannst du es über jeden Schatten eines Zweifels erhaben, wissen und sagen und dir sicher sein, dass solche Manifestationen nicht vom Heiligen Geist kommen. Was die Gabe der Unterscheidung der Geister nicht ist. Lass uns diesen Punkt anschauen. Was ist sie nicht? Die Gabe der Unterscheidung von Geistern darf nicht als eine Art geistlichen Gedankenlesens angesehen werden. Es handelt sich bei dieser Gabe nicht um die Offenbarung der Gedanken des Herzens oder Geistes der Menschen, wie man im übertragenen Sinn zu sagen pflegt, er ist üblen Geistes. Also wenn diese Gabe in deinem Leben in Aktion ist oder wirkt, dann heißt das nicht, dass du die Gedanken lesen kannst deines Nachbarn. Dass du jederzeit wahrnehmen kannst, von welchem Geist das inspiriert ist, was er gerade denkt. Um das geht es nicht. Samuel sagte wohl Saul alles, was in seinem Herzen war, 1. Samuel 9, Vers 19, aber das geschah durch die Anwendung der Gabe des Wortes der Erkenntnis. Gott wird in seltenen Fällen zulassen oder sogar aktiv dafür sorgen, dass du siehst, was ein anderer Mensch denkt und woher diese Gedanken inspiriert sind. Aber das wird relativ selten der Fall sein. Ich kann mich erinnern, es gab eine Zeit, wo so die prophetische Wägung langsam groß geworden ist, langsam in den Vordergrund im Leib Christi gerückt ist. Und da hatte man manchmal die Befürchtung, wenn jetzt ein Prophet in die Gemeinde kommt, der könnte eins zu eins sehen, was ich denke. Du hast natürlich dann deine Gedanken zusammengenommen, wenn du wusstest, ein Prophet ist in der Gemeinde. Aber dem ist nicht so. Ein Prophet kann überhaupt nicht sehen, was du denkst. Es sei denn, der Heilige Geist offenbart es ihm, was er in seltenen Fällen tun mag. Tun kann. Aber du hast deine sozusagen geistliche Privatsphäre, die auch der Heilige Geist nicht einfach durchdringen wird, sondern er wird sie wahren, weil er dich als Persönlichkeit in deiner Privatsphäre, in deiner geistlichen und auch in deiner natürlichen Privatsphäre respektiert. Das ist ein weiteres Merkmal, woran du einen falschen Geist oft erkennen kannst, nämlich, dass er versucht, den Willen der Menschen zu übergehen. Aber das ist niemals der Heilige Geist. Wäre nicht der Heilige Geist, der Armin dazu zwingen würde. Armin, komm, jetzt tanze mal im Geist, jetzt zeig uns mal, was kannst du. Ich dachte, ich hätte dir einen Gefallen getan, Armin. War das nicht inspirierend für dich? Eher weniger. Ich habe den Mann höchstens blamiert. Tut mir leid, Armin. War nicht so schlimm, gell? Versteht ihr, der Heilige Geist ist immer ein Gentleman. Die Gabe der Unterscheidung von Geistern soll den göttlichen Geist vom satanischen unterscheiden, während ein Wunder stattfindet, dessen Ursprung dem begrenzten menschlichen Sinn zweifelhaft erscheint. Manchmal ahnst du schon, hier ist irgendetwas im Busch. Ein weiteres, es gibt ja viele geistliche Phänomene mit unterschiedlichem Nutzen, wo du dich fragst, was soll's? Mag von Gott sein, mag aber auch nicht von Gott sein, aber unter allem steht trotzdem die Frage, was soll's? Wenn ich bei einer Manifestation sagen muss, was soll's, dann steht bereits die mögliche Antwort im Raum, gar nichts. Oder etwas Falsches. Frag dich immer auch, worauf wird die Aufmerksamkeit gelenkt? Ein Phänomen, das vor einigen Jahren Mode war, in Anführungszeichen, war das, dass auf einmal Leute Gold in ihren Bibeln hatten. Goldstaub. Ich war einmal in einem solchen Gottesdienst hier in Schaffhausen, wo Leute aus dem südamerikanischen Kontinent diesmal da waren, die dann tatsächlich irgendwann Goldstaub in ihrer Bibel hatten. Und dann gehst du hin und guckst dir das an und denkst, sieht irgendwie extrem künstlich aus. Was soll eine solche Manifestation? Liest du irgendwo in deiner Bibel irgendetwas davon, dass Gott einfach so zum Spaß Goldstaub regnen ließ vom Himmel? Liest du irgendwo etwas in deiner Bibel, dass Gott Menschen ihre Blonden, die sie hatten, in Gold verwandelt hat, damit die Blonden ein bisschen wertvoller sind? Ich meine, du kannst ja eh nichts anfangen mit dem Gold in den Zähnen, aber Gott ist ein verschwenderischer Gott, also kann er auch das, natürlich, er könnte. Aber was soll das? Und für wen, bitteschön, ist es nachprüfbar und nachvollziehbar, ob dies wirklich passiert ist, ob es wirklich ein Wunder ist oder nicht? Wer wird verherrlicht mit solchen Manifestationen? Gott? Oder mehr die Person, die den Goldstab in ihrer Bibel hat? Oh, zeig mal. Oh, ich möchte da mal schauen. Oh. Weißt du, was das Dumme ist, wenn du Goldstab in deiner Bibel hast? Du kannst nicht mehr lesen, was drunter steht. Das Wort Gottes ist viel, 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 viel kostbarer als alles, was du sonst noch in deiner Bibel haben magst. Kann ja sein, dass du da ein Lesezeichen aus Echtgold drin liegen hast oder irgendwas. Oder ein Lesezeichen aus Krokodilleder oder was weiß ich, was dir irgendjemand mitgebracht hat aus dem Dschungel. Solche Manifestationen gibt es. Und ich glaube, es gibt sogar einen Bereich, wo du nicht einmal sagen kannst, das ist einfach nur menschliche Täuschung, sondern wo solche Manifestationen tatsächlich passieren, aber nicht vom Heiligen Geist motiviert. Und hier müssen wir im Leib Christi aufwachen, meine Lieben, und nicht einfach alles als bare Münze nehmen, was man uns präsentiert. Ich habe ein Buch von Rick Renner. Rick Renner ist eines meiner großen Vorbilder, Pastor in Moskau, 2000 Mann Gemeinde dort, haben regelmäßig bekommen wir Post von ihm, Briefe und Informationen, wunderbar, was dort geschieht. Er hat vor Jahren schon ein Buch geschrieben, wo es genau um solche Manifestationen, Ausartungen geht. Und was er dort beschreibt, ist haarsträubend. Leute, die angeblich Öl in ihren Händen haben. Aber weißt du, woher das Öl kommt? Aus kleinen Patronen, die sie hier drin haben, die sie pressen und ausdrücken, damit das Öl in die Finger läuft, in die Hände läuft. Und wisst ihr, das ist nicht einfach nur böse Absicht, sondern manchmal ist es sogar so, dass solche Menschen meinen, sie würden dem Leib Christi damit einen Dienst erweisen. Die Erwartung des Leibes Christi auf eine höhere Ebene bringen, was die übernatürlichen Wirkungen anbelangt. Nun, wenn der Heilige Geist solche Tricks braucht, um uns auf eine höhere Ebene zu bringen, dann bin ich mit der Ebene, auf der wir uns befinden, ganz zufrieden. Aber Gott sei Dank ist es ja nicht so. Amen. Der Heilige Geist braucht keine Tricks. Und wenn er wirklich möchte, dass jemand Öl in seinen Händen hat, während er predigt oder während er betet für andere, dann soll es so sein. Aber die Salbung, die reale, manifeste Gegenwart Gottes, um Lasten zu entfernen und Joche zu zerstören, ist mir lieber als jedes wirklich spürbare Öl in meinen Händen. Es ist mir 100-mal lieber, dass ich jemandem die Hände auflegen kann und er ist ein für alle Mal frei von einem chronischen Gebrechen, als dass ich ihm die Stirn fettig mache. Die Gabe der Geisterunterscheidung hat nichts mit Psychologie zu tun. Genau das Gegenteil davon ist der Fall. Wenn sie aber sozusagen mit einem gewissen Maß des Übernatürlichen überzogen oder angehaucht sind, wenn zum Beispiel ein Wahrsager, Spiritist oder sonstiger Urglasgucker, sein Zitat hier aus dem Buch, etwas Geheimes in einem Leben offenbart, dann ist diese Offenbarung aus der Hölle. Wisst ihr, das, was wir heute Abend besprechen, gibt es auch im negativen Bereich. Die Gaben des Geistes gibt es auch beim Teufel. Was ist Wahrsagerei, anderes als eine pervertierte Form des Wortes der Weisheit? Dinge offenbaren, die in der Zukunft sind. Der Teufel kann das ein Stück weit, aber möchtest du dir vom Teufel die Zukunft sagen lassen? Lieber nicht, denn das Ende wird immer eine Sackgasse sein. Die Unterscheidung der Geister ist kein besonderer geistiger Scharfsinn. Um die Eigenschaften eines Menschen zu erkennen, bedarf es nur einer natürlichen Übung und Begabung. Wir müssen ganz klar diese Unterscheidung setzen. Die Gabe der Unterscheidung der Geister ist eine übernatürliche Gabe. Nicht zu verwechseln mit der Erfahrung, die jemand haben kann, in der natürlichen Unterscheidung von Manifestationen, in der natürlichen Einschätzung von Menschen, die auch in den geistlichen Bereich hineingehen kann. Als Pastor zum Beispiel brauchst du diese natürliche Gabe der Unterscheidung. Ich kann nicht sagen, dass jedes Mal die Gabe der Unterscheidung der Geister aktiv wird, wenn ich jemanden zum ersten Mal hier im Gottesdienst sehe. Aber es ist etwas an Erfahrung in meinem Dienst vorhanden, wo ich sehe, wo jemand geistlich steht. Oder von was jemand angetrieben wird. Versteht ihr, wenn jemand beim zweiten Mal, wenn er hier im Gottesdienst ist, mir schon anbietet, dass er irgendwo mitarbeiten möchte. Da brauche ich keine Gabe der Unterscheidung der Geister, um ein Stoppsignal in meinem Geist zu haben. Zu sagen, na, warte erst einmal, Piano, Piano, komm erst einmal zur Ruhe. Du bist hier herzlich willkommen, ohne dass du mitarbeitest, ohne dass du irgendetwas tust. Lerne den Herrn richtig kennen. Jakobus 3, Vers 15. Hier sagt Jakobus, dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Das ist ein Vers, der mich immer wieder neu erstaunt. Aber offensichtlich gibt es eine menschliche Ebene der Weisheit, die erstens irdisch ist, also an diese Erde gebunden, von dieser Erde inspiriert, von dieser Erde geweckt sozusagen, die sinnlich ist, also etwas mit unserer Sinneswahrnehmung zu tun hat und die letztlich teuflisch ist. Und diese Art von Weisheit können wir durchaus erkennen, einfach nur, indem wir selber geistlich sind, indem wir selber die geistliche Weisheit von oben haben. Wenn du diese Weisheit hast, die Jakobus ebenfalls beschreibt, als friedsam, als gute Früchte bringt, dann wirst du automatisch den Unterschied sehen können auch zu dieser irdischen, sinnlichen, teuflischen Weisheit. Die Gabe der Unterscheidung von Geistern bedeutet nicht die Macht, in anderen Fehler zu entdecken. Ich kann mich erinnern, in meiner ersten Zeit als Christ haben wir auch viel über die Gaben des Geistes geredet. Nur die Vorstellungen, die wir damals hatten, waren ziemlich falsch. Und die Gabe der Unterscheidung der Geister wurde oft als eine allgemeine Gabe der Unterscheidung dargestellt oder angenommen. So, einfach wissen, was ist hier los, oder wissen, was macht jemand falsch. Kritik, Fehler finden. Aber das ist nicht die Gabe der Unterscheidung der Geister. Du brauchst nicht den Heiligen Geist zu haben, um bei anderen Fehler zu finden. Das konntest du auch schon, bevor du von neuem geboren wurdest. Manche haben diese Begabung einfach ins christliche Leben hineingerettet, sozusagen, und führen sie jetzt weiter unter einem geistlichen Deckmäntelchen. Aber das hat nichts mit dieser Geistesgabe zu tun. Es hat nichts mit einer Gabe des Geistes zu tun, dass du siehst, was der Pastor alles falsch macht. Meistens beziehen sich ja solche Gaben dann auf die höheren geistlichen Ebenen. Du gibst dich ja dann nicht zufrieden damit, deinen Bruder, deine Schwester zu kritisieren, sondern es muss gleich der Pastor sein. Oder die Frau des Pastors. Aber das hat nichts mit der Gabe der Unterscheidung der Geister zu tun. Das ist einfach nur Kritiksucht und Fehler finden wollen, was du dir hinübergerettet hast aus deinem alten Leben. Vergiss es. Vergiss es. Es braucht nicht viel, um in dieser Gabe zu wirken, aber es braucht einiges an Liebe, um Fehler zuzudecken. Und die Liebe, wie wir wissen, ist das oberste Prinzip, auch wenn es darum geht, in den Gaben des Geistes zu wirken. Das habe ich am Anfang gesagt, du wirst nicht wirklich in den Gaben des Geistes wirken können, wenn du nicht in Liebe wandelst. Du wirst irgendwo stecken bleiben zwischen dem Natürlichen und dem, was weiß ich, du wirst nicht wirklich fließen können in den Gaben des Geistes, wenn du nicht als Motiv und Absicht die Liebe hast, deinem Nächsten dienen willst mit dieser Gabe. Wisst ihr, manche Leute haben die Gaben des Geistes als eine Möglichkeit gesehen, über andere zu herrschen. Oh, 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 das sind sie nicht. Das sind sie nicht. Lass mich dir alles sagen, was du falsch machst, Armin, im Geist. Oder noch schlimmer, der Herr sagt.
Oh ja.
Oder noch eine Steigerung dazu, das Wort des Herrn kam zu mir also. Und du nimmst diese Worte nur, um das loszuwerden, was du schon immer mal sagen wolltest zu dieser Person. Wozu die Gabe da ist. Der Gebrauch der Gabe ist bedeutsam. Und der heutige Gebrauch ist derselbe, wie wir ihn in der Schrift finden. Die Gabe ist dazu da, um, erstens, den angefochtenen, unterdrückten, umhergeworfenen und gequälten Hilfe und Befreiung zu bringen. Diese Gabe ist wie alle anderen Gaben hauptsächlich dazu da, Menschen zu helfen, die in Gebundenheit sind, die umhergeworfen werden, die verstrickt sind, die gequält, geplagt, gepeinigt werden von solchen Mächten. Jede Krankheit des Leibes und auch des Geistes, in der Schrift als Gebundenheit oder Überwältigung Satans bezeichnet, Apostelgeschichte 10, 38, ist als solche der befreienden Kraft der Geistesgaben unterlegen und Menschen können davon befreit werden. Halleluja. Das ist ein Hauptzweck, ein Hauptziel der Gaben des Geistes. Menschen Befreiung zu bringen. Menschen in Freiheit zu setzen. Kenneth Hagin erzählt aus seiner Erfahrung im Heilungsdienst, dass der Herr ihm eines Tages gezeigt hat, wenn er für Kranke betet und der Herr es ihm zeigt, dann soll er, schau mal auf Sebastian, dann soll er den Menschen so die Hände auflegen. Eine Hand vorne, eine Hand hinten. Und wenn er dann spürt, dass zwischen seinen beiden Händen ein Feuer hin und her springt, ein Gefühl von Feuer natürlich, dann kann er wissen, dass die Krankheit, die dieser Mensch hat, nicht eine natürliche Ursache hat, sondern eine dämonische. Wozu das? Damit er genau weiß, wie er beten soll. Denn es bringt nichts, wenn du jemandem, dessen Krankheit, dessen Gebrechen von einem bösen Geist verursacht ist, da musst du anders beten, als bei jemandem, dessen Krankheit von einer natürlichen, organischen Ursache herrührt. Und diesen Unterschied gibt es. Nicht jede Krankheit ist von einem Dämon verursacht. Ein Fehler, den manche Charismatiker machen, alle Krankheit ist vom Teufel, also muss auch jede Krankheit von einem Dämon verursacht sein. Nein, nein, nein. Du musst unterscheiden zwischen dem Urheber der Krankheit und Gebrechen ganz am Anfang, das ist der Teufel, natürlich. Aber seit die Welt gefallen ist, gibt es auch viele andere Ursachen für Krankheit und Gebrechen, die nicht mehr direkt vom Teufel herrühren. Aber es gibt Krankheit, die dämonische Ursachen hat. Er beschreibt hier in diesem Buch etwas sehr Schönes im Zusammenhang mit der Befreiung von Menschen. Und zwar sagt er hier, dämonische Besessenheit ist heute für mehr Fälle geistiger Umnachtung verantwortlich zu machen, als die meisten Menschen denken. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund besteht in manchen Kreisen der Eindruck, dass die Fälle von Besessenheit in der Bibel nur örtlich begrenzt und vorübergehend waren. Warum das? Mehr Krankheiten, Grausamkeiten und Selbstmorde sind heute bösen Geistern zuzuschreiben, als die Ärzte annehmen. Seelen werden immer noch zur Verzweiflung getrieben und von grausamen, quälenden Geistern umhergeworfen, in Raserei und Wahnsinn gepeitscht, zu Gewalttaten und zur Selbstvernichtung verführt. Etc. Und dann wendet er sich auch eigentlich gegen die menschliche Notlösung, die wir gefunden haben dafür. Nämlich, dass wir solche Leute einfach in irgendwelche Heime einsperren. Und schließlich so sehr das Interesse an ihnen verlieren, dass wir denken, ja, denen kann man sowieso nicht mehr helfen. Aber ich bin überzeugt davon, vielen von diesen Menschen könnte geholfen werden, wenn man es richtig anpackt. Und bitte versteht das nicht falsch. Das heißt nicht, dass wir in die psychiatrische Klinik Breitenau raufgehen und überall die Dämonen austreiben. Ich glaube, dass das eine Sache ist, die wir tun müssen, bevor es soweit ist, dass jemand in die Klinik eingeliefert wird. Und da haben wir oft Gelegenheiten, Menschen zu dienen, die irgendwo am Rand stehen, wo wir merken, hey, es braucht nicht mehr viel und dann schnappt er über. Dann in dieser Gabe zu wirken und zu sehen, welcher Geist da am Wirken ist. Und dann schon frühzeitig den Dämon auszutreiben. Kenneth Hagin beschreibt in diesem neuen Buch, das jetzt herausgekommen ist, aber auch Fälle, wo eine Frau zum Beispiel 2-3 Jahre lang völlig geistlich umnachtet war, allgemein gefährlich war. Man musste diese Frau einsperren, die Fenster vergittern. Im Garten, im Hinterhof hatte es einen kleinen Platz, der ebenfalls eingezäunt war, wo die Frau manchmal spazieren gehen konnte. Und die gläubige Schwester dieser Frau ließ für ein Taschentuch beten, einem Taschentuch die Hände auflegen. Kenneth Hagin beschreibt, wie die Salbung in Taschentücher hineingehen kann. So wie wir in der Apostelgeschichte lesen, man von Paulus Schurze und Schweißtücher von seinem Leib wegnahm und sie Kranken und Besessenen auflegte, sodass die Dämonen ausfuhren und die Kranken geheilt. Halleluja. Das sind Manifestationen des Geistes, die unser Verstehen bei weitem übertreffen. Und Hagin spart nicht damit, solche Dinge zu beschreiben. Da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen. Aber weißt du, wenn wir schon verrückte Dinge des Geistes erleben wollen, dann lasst uns doch auf der Ebene bleiben, die wir biblisch abgedeckt haben. Und diese Ebene haben wir biblisch abgedeckt. Was meint ihr, was das für Fetzen waren, die sie da von Paulus wegnahmen? Schurze und Schweißtücher. Hallo? Was waren das für Fetzen? Das waren nicht mal schöne, weiße, gebügelte Stofftaschentücher oder Papiertaschentücher, für die vorher noch gebetet wurde. Sondern das war die Alltagskleidung von Paulus, wo er so richtig doll reingeschwitzt hat. Halleluja. Und diese Frau, die er beschreibt in dem Buch, kam mit diesem Taschentuch in Kontakt, in Berührung, weiß nicht mehr genau wie. Man legte sie unter das Kopfkissen oder irgendwas. Die Frau wurde frei. Halleluja. Eine Frau, die von den Ärzten aufgegeben worden war, die in keiner Klinik gehalten werden konnte, die auf keine Therapie ansprach, wurde frei wegen einem gesalbten Taschentuch. Huh! My, my, my. Was haben wir verpasst, liebe Leute? Was haben wir verpasst? Amen. Und diese Dinge gibt es wirklich, diese Dinge funktionieren. Wozu die Gabe da ist, sie ist dazu da, einen Diener des Teufels zu entdecken. Paulus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, richtete seine Augen auf Elimas, den Zauberer, und erkannte die bösen Geister, die dieses Kind des Teufels antrieben. Apostelgeschichte 13, Vers 9 und 10. Hier ist die Gabe der Unterscheidung der Geister notwendig. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit Heiligen Geist erfüllt fest auf ihn hin und sprach: O du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels. Ist das für eine evangelistische Methode hier? Paulus nannte einen Zauberer, einen Magier. Auf Zypern nannte er einen Sohn des Teufels. Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Seht ihr, Paulus war nicht zimperlich. Die Gabe der Unterscheidung des Geistes, der Geister, ist nicht zimperlich. Das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum sie relativ selten sich manifestiert, so in aller Klarheit, sage ich mal. Wahrscheinlich würden viele von uns erschrecken, wenn sie bestimmte Verbindungen sehen können im Geist. Wahrscheinlich würden viele von uns zurückschrecken, wenn sie sehen würden, dieser oder jener Apotheker oder Drogist, der nebenbei noch Kräutersalben und Homöopathie und Bachblütentherapie anbietet, ist eigentlich ein Sohn des Teufels. Verkehrt die geraden Wege des Herrn. Bietet Astrologie an, bietet Horoskope an, als ein legitimes Mittel, in die Zukunft zu blicken. Wir haben uns so an diese Manifestationen, an diese Dinge gewöhnt, dass wir sie fast schon als normal empfinden. Dabei sind sie alles andere als normal. Sie sind nach wie vor Werke des Teufels. Drittens, die Pläne des Widersachers aufzudecken. In Philippi war eine arme junge Frau von einem Wahrsagegeist besessen. Sie wurde von der alten Schlange dazu benutzt, das Werk des Herrn zu stören. Paulus ertrug diese Stöße des Boten Satans viele Tage, erkannte aber dann den bösen Geist und trieb ihn im Namen Jesu Christi aus. Lass uns das mal lesen, Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 18. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte. Einen Wahrsagergeist. Sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese Frau, diese Sklavin, wurde von ihren Herren gehalten als eine Quelle des Gewinns. Hat Leuten die Zukunft vorausgesagt und dafür viel Geld kassiert, aber nicht für sich selbst, sondern für ihre Herren. Ihre Herren haben sie missbraucht. Diese Frau war, könntest du sagen, mehr oder weniger unschuldig. Deswegen erfährt sie auch eine ganz andere Behandlung als Elimas, der Zauberer, der dann nicht mehr sah und herumgeführt werden musste. Dieses Mädchen hier wird einfach nur befreit. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. In diesem Ereignis können wir sehr vieles lernen. Über die Gaben des Geistes im Allgemeinen und über die Gabe der Unterscheidung der Geister im Besonderen. Beachte, was diese Frau sagt. Sie sagt: Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Ist irgendetwas falsch an dem, was sie sagte? Ist irgendetwas unwahr an dem, was sie sagte? Man könnte sagen: Halleluja! Die Wahrsagerin des Ortes läuft hinter uns her und macht Werbung für uns. Nun, du möchtest natürlich nicht, dass der Teufel für dich Werbung macht. Aber weißt du, im ersten Moment könntest du dich schon geschmeichelt fühlen. Was würdest du sagen? Du machst eine neue Gemeinde auf irgendwo an einem Ort und alle Esoteriker in der Stadt tun sich zusammen, schalten gemeinsam ein Inserat in der Zeitung, wo drin steht: Hey Leute, am Sonntag geht alle in diese Gemeinde, dort wird euch der Weg Gottes gezeigt. Im ersten Moment würdest du denken: Halleluja, Herr, jetzt sehen sie es endlich ein. Dabei könnte der Teufel dahinter stecken. Amen. Weißt du, wenn Menschen die in teuflischer Gebundenheit sind, die Wahrheit sagen, dann ist ihre Motivation oft falsch. Hier ist eine Gratwanderung. Ich kann mich erinnern an ein Buch, das ich kurz gelesen habe. Es ist nur so ein Booklet, das hier auch in der Schweiz leider Verbreitung fand, von einem bestimmten Menschen aus dem afrikanischen Kontinent. Wir haben es bald abgedeckt, ja. Nun, auch die Europäer können es. Und dieser Mann Gottes, und ich glaube, dass er wirklich ein Mann Gottes ist, beschreibt in diesem Büchlein, wie jemand, der sich aus dem Satanismus heraus bekehrt hat, im Leib Christi angefangen hat zu lehren, darüber oder aufgrund dessen, was er während seiner Zeit als Hexer, als Satanist gesehen hat in der geistlichen Welt. Und wohl bemerkt, dieser Mann beschreibt das nicht im negativen Sinn, sondern er sagt, so muss es wirklich gewesen sein. Er beschreibt das, um den Leib Christi aufzurütteln, darüber, was im geistlichen Bereich abläuft. Und dieser Hexer, dieser ehemalige Hexer, dieser ehemalige Satanist, sah zum Beispiel Folgendes. In der geistlichen Welt werden Segnungen aufgehalten, weil Menschen nicht genug beten. Diese Segnungen werden aufgehalten von Dämonen. Zum Beispiel funktioniert das folgendermaßen. Jemand betet für eine Heilung, aber er bleibt nicht lange genug dran. Gott schickt die Heilung los, aber weil der Gläubige nicht lange genug dranbleibt und nicht durchdringt im Gebet und diese Heilung nicht empfängt, kommt ein Dämon, schnappt die Heilung weg, bringt sie irgendeinem Wunderheiler und der kann sie dann anwenden. Das ist absoluter Unsinn. So funktioniert die geistliche Welt nicht. Stell dir vor, es würde wirklich so ablaufen. Gott schickt deine Heilung los, ein Dämon schnappt sie weg und gibt sie irgendeinem teuflischen Wunderheiler. Hallo, wo sind wir angekommen? Aber dieser Mann nahm für sich Wahrheit in Anspruch, weil er während seiner Astralreisen solches gesehen hat. Nun, bist du überzeugt davon, dass du, während du dem Teufel dienst und alle möglichen Dinge siehst, dass du da die Wahrheit siehst? Wie verblendet muss man sein, um solche Dinge anzunehmen? Du kannst doch nicht davon ausgehen, dass während du dem Teufel dienst und du Astralreisen unternimmst im geistlichen Bereich, dass du dort die Dinge so siehst, wie sie tatsächlich sind. Das ist doch ein völliger Irrsinn. Es ist vielmehr so, ich kann euch das schon erklären, wenn ein Wunderheiler, irgendein Magnetopath oder wie diese Leute heißen, ja, so ein Fernheiler, schick mir nur ein Bild, ja, und wenn jemand so etwas tut oder ein Weißmagier oder was auch immer, dann passiert Folgendes. Der Teufel zieht einen Dämon ab, nämlich den Krankheitsdämon, zum Beispiel den Dämon, der vielleicht die Migräne verursacht hat oder was auch immer, den zieht er ab. Und setzt einen anderen Dämon ein, der noch stärker ist als dieser andere Dämon, aber auf einer anderen Ebene operiert. Zum Beispiel auf der psychischen Ebene. Du merkst nicht sofort, dass du den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben hast, aber mit der Zeit wirst du in eine Gebundenheit und Abhängigkeit hineinkommen, ohne es vielleicht zu merken, die dich völlig taub macht für das Evangelium Gottes. Das ist das Ziel des Teufels. Wisst ihr, der Teufel heilt gerne. Der Teufel segnet Menschen gerne. Hallo? Der Teufel segnet Menschen gerne, wenn er es damit erreichen kann, dass sie ihm noch höriger werden. Ist doch logisch. Du kannst nicht von Menschen, die eigentlich dem Teufel dienen, erwarten, dass sie die Wahrheit sagen. Und wenn sie die Wahrheit sagen, dann haben sie ein falsches Motiv dabei. Das ist ganz sicher. Beachte auch, dass Paulus dies viele Tage geschehen ließ. Paulus war nicht so ein Dämonenjäger. Er kam, sah und siegte. Lernt nur mich jetzt mal da in die Versammlung. Ich sehe sofort, ah, dort hat es noch einen Dämon, dort hat es einen, im Namen Jesu gönnt. Nein. Hier heißt es, dies aber tat sie viele Tage. Dann schließlich wurde Paulus unwillig. Es brauchte eine Zeit, bis diese Gabe der Unterscheidung der Geister in Paulus wirken konnte. Nun, er wusste schon, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Er wusste schon, dass eine Magd, eine Sklavin, die einen Wahrsagegeist hat, nicht dem Herrn Jesus Christus dienen kann. Aber bis es so weit kam, dass er diesen Geist dann austreiben konnte, dauerte es einige Zeit. Das ist etwas, was viele Leute nicht verstehen. Sie nehmen irgendwo eine dämonische Manifestation wahr und denken, jetzt muss er go, fertig. So einfach ist es manchmal nicht. So einfach ist es nicht immer. Damit tust du dir selber keinen Gefallen. Und dann bist du total frustriert, wenn der Dämon nicht sofort weicht. Als aber schließlich der Punkt kam, heißt es, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von hier auszufahren, und er fuhr aus zu derselben Stunde. Also mit anderen Worten, sofort. Weißt du, manchmal ist es gut, Zeit verstreichen zu lassen. Manchmal ist es gut, dem Heiligen Geist Raum zu geben, ihm Zeit zu geben, zu dir zu reden. Wenn du jemanden befreien möchtest aus dämonischer Gebundenheit, dann musst du unter Umständen genauer wissen, was für ein Geist am Werk ist. Aber beachte auch, das ist ein Fehler, der manchmal gemacht worden ist. Du musst nicht bei jedem Dämon erst den Namen erfragen. Ja, aber Jesus hätte es doch auch gemacht, oder? Unter dem besessenen Gadarener. Unter der Dämon austrieb, hätte er zuerst gefragt, wie heißt du, wer bist du? Und der Dämon sprach, Legion, denn wir sind viele. Wisse aber, dass Jesus dies nur ein einziges Mal tat. Du findest nur eine einzige Beschreibung im Neuen Testament, wo Jesus einen Dämon nach seinem Namen fragte. Und das war wahrscheinlich der stärkste, den wir antreffen im Neuen Testament. Denn Legion, wenn dieser Mann, und davon gehe ich aus, wirklich eine Legion Dämonen in sich hatte, dann waren das über 6.300. Denn eine römische Legion waren 6.300 irgendwas. Und diese 6.300 Dämonen, als sie dann in die Schweine fuhren, stürzten sofort den Abhang hinab. Die Schweine hielten es keine Minute mehr aus. Hier lernst du etwas, kannst du etwas sehen über die Fassungskraft, über das Fassungsvermögen des menschlichen Geistes. Hier im negativen Bereich, aber wie viel mehr im positiven Bereich. Halleluja, wir können die Fülle Gottes in uns aufnehmen. Die ganze Fülle Gottes hat in Christus leibhaftig gewohnt. Stell dir das vor. Die ganze Fülle Gottes leibhaftig in Christus. Und auch du kannst in ihm erwachsen werden. Auch du kannst in ihm zur Fülle gelangen. Auch zur Fülle der Gaben. Diese Gabe ist dazu da, glaubhafte Irrtümer zu entblößen. Verführerische Geister, Lügengeister sind verantwortlich für Lehren des Teufels und verdammungswürdige Irrlehren. 1. Timotheus 4, Vers 1, 2. Petrus 2, Vers 1. Eine wichtige Ebene, auf der satanische Geister wirken, sind nicht nur Manifestationen, sondern auch Lehre. Das, was Geister lehren. Und sie versuchen natürlich, in den Leib Christi einzudringen mit solchen irreführenden Lehren. Paulus sagt, dass in den letzten Tagen viele solche Lehren kommen werden. Dass viele kommen werden, die verrückte Dinge lehren. Und interessanterweise sind viele von diesen verrückten und falschen Lehren betreffen genau diese Dinge. Betreffen genau den geistlichen Bereich. Geistliche Kampfführung, Gebet, die Bekämpfung, die mögliche Bekämpfung von Geistern. Ich habe kürzlich ein Buch bestellt, einfach aus Neugier. Von jemandem, der seit Jahren im strategischen geistlichen Kampf aktiv ist. Ich nenne keinen Namen. Und er beschreibt in diesem Buch, und zwar geht es in diesem Buch um den Kampf gegen die Himmelskönigin. Er sagt, er hat entdeckt in seinem Studium der Geschichte, der Kirchengeschichte und auch der Geistesgeschichte Europas und so weiter, dass ein starker Dämon, ein starker über diesen Bereichen und in dieser Zeit immer wieder die Form einer Frau angenommen hat, sei es in Form der Göttin Diana, die Diana der Epheser, ihr erinnert euch, die Artemis der Epheser, war ein Götze mit vielen Brüsten, Symbol für Fruchtbarkeit, dann in Form der Marienverehrung und so weiter. Und er fasst das Ganze zusammen mit der Bezeichnung Himmelskönigin. Eine Göttin, die man Himmelskönigin nennt, wurde schon im alten Ägypten und so weiter, wurde die verehrt. Wie kann man kämpfen gegen diese Himmelskönigin? Als Christ. Wohlverstanden. Und er beschreibt dann, wie er auf seine Gebetsexpedition schließlich dazu gekommen ist, dass oben im Himalaya Festungen sind, wo diese Geister, diese Himmelskönige und ihre untergebenen Geister, starke Festungen aufgerichtet haben. Und damit man wirksam gegen diese Himmelskönigin angehen kann, muss man möglichst nah an sie herankommen. Man muss dorthin gehen, wo sie ihre Festung hat, also in den Himalaya. Also hat man eine Gebetsexpedition unternommen zum Mount Everest Basislager. Ein Beter kam dabei fast um. Weil das ist ziemlich gefährlich, ja. Himalaya Basislager, das ist so auf 5.000, 6.000 Metern Höhe. Da musst du schon recht fit sein, um das überhaupt auszuhalten. Geschweige denn dort oben noch lautstark geistliche Kampfführung machen. Und dort oben haben sie dann gegen die Himmelskönigin gekämpft. Das ist Kampf gegen Windmühlenflügel. Das ist geistliche Don Quixoterie. Nichts anderes. Hier werden Leute, die an sich motiviert wären, die wirklich etwas tun wollen fürs Reich Gottes, völlig auf eine falsche Fährte geleitet. Durch quasi biblische Lehre. Aber an dieser Lehre ist nichts Biblisches. Das ist ein Versuch des Teufels, die Leute so mit sich zu beschäftigen, dass sie keine Zeit mehr haben für die Verkündigung des Reiches Gottes. Für die Verkündigung des Evangeliums auf der normalen, menschlichen Ebene. Bitte nicht im Himalaya oben, ja. Auch hier ist ein Bereich, wo wir unbedingt die Gabe der Unterscheidung der Geister brauchen. Von welchem Geist ist eine bestimmte Lehre motiviert? Ist eine bestimmte Lehre inspiriert? Nicht alles, was im Leib Christi gelehrt wird, ist tatsächlich vom Geist Gottes inspiriert. Da machen sich viele etwas vor. Immer wieder hört man Leute, die sagen, hörst doch egal, ich war für eine Gemeinde, man ist Hauptsache mich in einer Gemeinde. Nein, ist überhaupt nicht egal. Aber weißt du, an dieser und jener Konferenz haben sie dies und jenes gelehrt. Aha. Hat dich das einen Schritt weitergebracht? Naja, aber es war interessant. Oh. Halleluja. Ich möchte hier aufhören. Ich habe noch einiges an Material, aber lass uns hier aufhören. Ihr habt ein bisschen was mitbekommen davon, um was es geht bei dieser Gabe. Amen. Und was mir wichtig ist, ist, dass wir verstehen, diese Gabe braucht es. Wir brauchen diese Gabe. Das ist notwendige Ausrüstung in der Zeit, in der wir leben. Denn die Zeiten werden nicht besser. Das können wir vergessen. Die Zeiten werden nicht besser. Paulus sagt, es werden Zeiten kommen. Schlimme Zeiten, wie sie noch nie vorher da gewesen sind. Auch Jesus sagt das. Wir müssen gefeit sein. Und das tun wir, indem wir unsere Ausrüstung, unser Werkzeug möglichst vollumfänglich annehmen. Uns mit den Dingen beschäftigen, die uns wappnen können gegen das, was der Teufel vorhat. Versteht ihr, wir müssen keine Angst haben vor dem Teufel. Wir müssen keinerlei Angst haben vor dem Feind.